Ich hier muss mal kurz was loswerden. Und zwar mache ich Warhammer zusammen mit H.P. Lovecraft, mache ich verantwortlich für eine komplette Einfallslosigkeit im Fantasy-Genre.
Der Titel des Spiels ist etwas sperrig, der heißt Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Ja,
das ist genau ein Titel für mich zum schönen Merken.
Habe ich auch gedacht.
Hätte es jetzt nicht auf dieser Liste gestanden, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen wäre, dass dieses Spiel existiert. Ganz ehrlich. Herzlich willkommen, liebe Hörer von Last Game Standing und Insert Moin zu unserem neuen Format Wer hat den Gürtel? Beziehungsweise so neu ist es ja gar nicht mehr. Es gibt jetzt schon den vierten Monat in Folge. Jeden Monat versuchen wir rauszufinden, welches Spiel eigentlich das beste Spiel des Monats war. Und wir, das sind in dem Fall Christian Schiffer.
Ja, der hier ist und gleich kritisieren möchte, dass das nicht die Regeln sind.
Ja, egal, das kannst du ja gleich machen. Und Manu. So, jetzt erklären wir mal die Regeln, Christian, hier.
Also wir suchen nicht das beste Spiel des Monats, sondern wir sprechen über einige Spiele, die erschienen sind diesen Monat. Und eines dieser Spiele kann dann den Titelverteidiger aus dem letzten Monat schlagen. Also es ist ein bisschen wie beim Boxer. Boxen, nur nicht ganz so kompliziert. Beim Boxen gibt es ja vier große Boxverbände. Hier ist es quasi nur einer, nämlich der LGS-Insert9-Verband. Und wie beim Boxen ist es so, dass es ja immer jemanden gibt, der diesen Titel hält. Ja? Und dann kommen Herausforderer und dann gewinnt der Titelverteidiger entweder oder er verliert. Und so wandert dann quasi dieser Gürtel. Und so ist das ja auch.
Genau, genau. Und das ist im Endeffekt. Beispiel. Mit ja. dem Endeffekt, dass wir das Spiel des Monats suchen. So, das
nein,
ist
nein, weil es kann ja. Nein, überhaupt nicht, weil zum Beispiel ist ja Slay the Spire, was ja, ist ja schon vor 3 Monaten erschienen, hielt aber 2 Monate
ja. im Gürtel. Ja, weil es besser war als das Spiel des Monats. Egal. Es ist die metaphorische Übertragung dessen, was ich meine. Es war ein interessanter Monat. Wie hat euch die Abstimmung gefallen? Also Anno 1800 hat Slay the Spire geschlagen, und zwar deutlich.
Das erste Mal, ein historischer Moment. Das erste Mal in der Geschichte von Last Game Standing verliert der Titelverteidiger den Gürtel.
Skandalös.
Ja.
Nee, ich finde dich skandalös. Also ich finde, dass sich Slay the Spire sehr gut geschlagen hat. Slay the Spire ist der längste Titelträger in der zugegebenermaßen noch sehr kurzen Geschichte von, ja. Von Wer hat den Gürtel. Immerhin zweifacher Gürtelträger, und Slay the Spire hat sich, finde ich, ziemlich gut geschlagen. Also wenn wir nochmal auf die Abstimmung schauen, Slay the Spire hat immerhin, wohlgemerkt als schon ein bisschen gealterter Gürtelträger, immerhin hier nochmal einen guten Fight abgeliefert und insgesamt
Moment. Dritter geworden.
Dritter geworden, ja. 18% der Stimmen auf sich.
Aber auch nur ganz knapp nicht Zweiter geworden gegen Outer Wilds.
Genau,
Outer Wilds. Das war ja mein Favorit. Genau. Also ich hatte ja dafür plädiert, dass Outer Wilds gewinnen
würde. Ich glaube, wir alle, oder?
Einer der besten Spiele des Monats waren. Aber meine Einschätzung, meine realistische, war dann schon, dass Anno sich wohl den Gürtel holen wird, weil wir in Deutschland sind und die Deutschen lieben Anno. Das war ja,
das muss aber auch mal sagen.
Schon gesagt, und ich habe recht behalten.
Also Outer Wilds ist ein tolles Spiel, und dann im Forum haben sich natürlich ein paar beklagt. Ich verstehe das ja auch, ich liebe Outer Wilds sehr, aber Anno ist halt auch schon. Ist schon ein gutes Spiel. Ist schon ein gutes Anno. Es ist ein Platz, mit dem ich total leben kann. Also es ist jetzt nicht, als ob irgendwie jetzt Hoffenheim Meister geworden ist. Es ist schon okay.
Der erste Fußballvergleich. Ich dachte schon, 3:46 und noch keiner hat einen Fußballvergleich gebracht.
Und man muss auch sagen, also gegen Anno 1800 darf man auch verlieren. Ja. Also, und ich finde, Slay the Spire hat jetzt auch seine Zeit gehabt. Das ist so ein bisschen wie Werder Bremen in den späten 90ern, und irgendwann ist dann aber auch mal wieder gut. Ja?
Also in meiner Indie-Bubble würde ich ja immer sagen, Outer Wilds ist ganz klarer Spiel des Jahreskandidat. Genau. Aber wenn wir hier unter uns sind, dann muss man schon zugeben, ich hatte deutlich mehr Spaß.
Und man muss auch sagen, wie viele Leute haben es wirklich gespielt. Ja, also das ist natürlich, ich glaube, Anno hat natürlich einfach eine viel größere Basis, hat da einfach ein paar Vorteile. Und ich muss sagen, trotzdem Outer Wilds, Slay the Spire, ich meine, das sind schon Achtungsergebnisse gegen ein Anno. Und sehr schön finde ich auch, wenn wir ein bisschen runterschauen, also Conan Conquered, 0%. Und irgend so ein Typ von den 68 Teilnehmern, die wir jetzt in dieser Abstimmung hatten, Irgendeiner hat Rage 2. Für Rage 2 gespielt mit 1%. Super, das ist großartig.
Aber 0% für Conan Unconquered finde ich schon richtig geil.
Ja, war aber auch, also man muss auch sagen, wer soll dafür stimmen? Also Rage 2 kann ich mir irgendwie noch vorstellen. Da sitzt irgendjemand vor seiner Konsole hat so eine Tüte Fips vor sich liegen, ja, und hat einen harten Tag gehabt und dann spielst du halt mal Rage 2 und es ist irgendwie das geilste Erlebnis, was er in den letzten 3 Wochen hatte. Das kann ich irgendwie so nachvollziehen, da kann man auch mal eine Stimme raushauen für Rage 2. Aber Conan Unconquered, ich weiß nicht. Weißt du?
Es bekommt ja indirekt nochmal eine kleine Chance.
Das stimmt.
Zumindest das ist ein Vorbild, oder?
Genau, das ist das Vorbild.
Richtige, ja. Richtige Vorbild.
Genau. Und was man da auch noch sagen muss zu Slay the Spire, das haben wir so null angekündigt, auch null abgesprochen, aber es gibt ja noch am Ende des Jahres den Gürtel of the Year, den GOTY. Und da kann Slay the Spire ja nochmal antreten, weil da treten alle Titelverteidiger des Jahres gegeneinander an und dann wird das ausgefightet.
Ah, genau, alle Gürtelträger, die es gab.
Genau.
Genau. Um den Meister aller Klassen.
Genau, der richtige Championship-Belt wird dann verteilt.
Also Slay the Spire gegen Anno und dann passiert nichts mehr. Anno wird es wahrscheinlich bis zum Jahresende tragen. Nein, Quatsch.
Ja, also wir haben heute schon, also ich muss sagen, also es ist jetzt nicht so ein Monat, wo ich sage, okay, da ist jetzt das Spiel dabei, das Anno stürzen kann, aber wer weiß. Ja? Mhm. Also es kann auch mal vielleicht jemanden, dem großen Favoriten, noch mal ein Bein stellen und auch ein Anno wird alt werden.
Und ich glaube tatsächlich.
Auch ein Anno wird sich irgendwann nur noch so ein bisschen durch den Ring schleppen und wird dann von einem jungen, agilen Herausforderer dann irgendwann geschlagen.
Ja, vielleicht ja schon Warhammer Chaos Bane. Vielleicht fangen wir einfach direkt mal an. Ich glaube, das ist das Spiel, was niemand von uns gespielt hat.
Oh Gott, könnte ich wieder so anfangen? Da flippen.
Aber Warhammer Chaos Bane, ich habe diesen Titel gelesen, habe gedacht, boah, was für ein generischer Drecksname. Dann habe ich gesehen, Warhammer, ich weiß, es gibt sehr viele Warhammer-Fans, aber es gibt so dermaßen viele Warhammer-Spiele. Ich habe keinen Bezug zu dieser Lizenz und deswegen hat mich das auch nicht gereizt. Selbst als ich gelesen habe, es ist ein Diablo-Klon, habe ich mal kurz aufgehört und habe dann gedacht, naja, vielleicht schaue ich mal rein, aber hab's nicht geschafft, bin nicht dazu gekommen.
Ich musste mal kurz was loswerden. Und zwar mache ich Warhammer zusammen mit, da reden wir später auch noch drüber, H.P. Lovecraft, mache ich verantwortlich für eine komplette Einfallslosigkeit im Fantasy-Genre. Also es ist immer dieselbe Scheiße. Das sehen wir später auch bei They Are Billions. Die haben jetzt eine Kampagne. Und dieser Typ sieht halt original aus wie so ein Dude aus Warhammer. Der hat dann auch so eine Fake mittelalterliche Gasmaske mit so Schläuchen drum und so, der Imperator da. Und ich finde das alles so lame. Das sind, klar, Warhammer ist im.
Aber das ist doch nicht, das ist doch gar nicht Fantasy.
Warhammer, es gibt ja zwei Warhammer. Es gibt ja Warhammer und es gibt Warhammer 40K. Ja. 40K ist ja das Science-Fiction-Kram. Ja.
Aber beides ist natürlich Fantasy. Ja. Das eine halt, ja. Einmal haben sie halt noch Raumanzüge an. Ja.
Genau. Und ich finde das alles, also mich macht das alles nicht wirklich an. Ich habe Total War Warhammer gespielt, das habe ich tatsächlich gemocht. Aber sonst, ey, diese ganze, der ganze Warhammer-Kram, ich verstehe nicht, warum da so viel rauskommt.
Ja.
So, was soll das? Können wir einfach mal ein geiles Spiel machen mit einer interessanteren Setting als immer diesen Lizenzkram. Also echt.
Aber ehrlich. So, hört auf den Halt.
Ja, ich weiß, egal. Also ich habe da nicht so viel Ahnung, aber ich habe halt auch immer, wenn ich mit Warhammer zu tun hatte, fand ich es immer irgendwie. Ich fand es noch nicht mal so ein besonders gut lesbares Fantasy-Szenario, weißt du, wie bei Tolkien, sondern ich habe mich dann nie so richtig wohlgefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kenne mich da nicht aus. Also vor allem eben bei diesem Total War Warhammer ging es mir halt so.
Tom Hatfield von PC Gamer gibt 58 von 100 und sagt, mediocre and repetitive, there are far better options for action RPGs out there. Ja. Also mittelmäßig und repetitiv, next.
Geht in der ersten Runde.
Der nächste 0%-Kandidat, würde ich sagen, beim Voting.
Warhammer ist wie Berlin. Immer wenn ich da ankomme, fühle ich mich so ein bisschen unwohl. Ich komme nicht so richtig da durch, ich blicke da nicht durch und bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin.
Genau, man kennt
genau. Und genau.
Dann kommen wir zum nächsten Titel, einer meiner Lieblingsspiele diesen Monat, auf jeden Fall. Und ich würde sogar jetzt schon darauf tippen, dass es sich mit etwas Glück in den Top 10 des Endjahres, in meiner Endjahresliste befinden könnte. Denn es ist eine wunderbare Mischung. Der Titel des Spiels ist etwas sperrig, der heißt Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda. Klingt eher nach einem modernen Hip-Hop-Video oder sowas. Mhm. Aber
ja, das ist genau ein Titel für mich.
Habe ich auch
schön merken. Mein Gott, also wie
Cadence
heißt das Spiel
of Hyrule heißt das Spiel. Und dann im Untertitel steht Crypt of the Necrodancer. Das ist ein Spiel aus 2015, ein PC-Rhythmus-Indie-Spiel. Und das ist quasi die mechanische Basis des Spiels. Und dann steht noch dran Featuring the Legend of Zelda. Das heißt, dieses Indie-Spiel, dieses Indie-Team hat die Lizenz bekommen von Nintendo, dieses Spiel neu aufzulegen von seiner Grundmechanik mit der Zelda-Lizenz. Also das heißt, du hüpfst mit Link oder mit Zelda, kannst du aussuchen diesmal, durch eine klassische Oberwelt, die wie bei der Legend of Zelda aussieht. Das Ganze ist in so einer Pixeloptik gehalten. Und jetzt halte ich fest, der Clou, es ist ein Tanz-Rhythmus-Spiel. Es ist ein Dungeon-Crawler, aber basiert auf einem Tanz- und Rhythmus-Spiel. Das heißt, du musst immer im Takt zur Musik, die natürlich klassische Zelda-Melodien sind, aber eben auch remixed mit Crypt of the Necrodancer-Musik, musst du durch den Dungeon dich crawlen, aber eben tanzend und du kämpfst, indem du im Tanzschritt Ausfallschritte machst. Fantastisch. Es ist das die beste Spielidee
des Jahres. Ich habe das Original auch jetzt tatsächlich vor kurzem, weil es ist doch, glaube ich, reduziert irgendwie bei Nintendo, bei der Switch. Und es ist so, so gut. Also ich habe jetzt nur das Original, also Crypt of the Necrodancer. Das Original ist so, so toll. Also es macht einfach richtig Bock, sich da durch zu dancen, durch so einen Dungeon. Es wird nie langweilig und ich habe wirklich schon sehr, sehr viel Zeit da reingesteckt. Und ja, ich glaube, ich würde mir dieses, ist es eigentlich jetzt eine Total Conversion? Ist es ein Reskin? Oder wie weit geht das?
Es ist ein komplett neues Spiel. Also mein Total Conversion wäre ein bisschen schwierig. Es steuert und spielt sich genauso wie Crypt of the Necrodancer, aber das ist ja ein Roguelike. Das heißt, es ist ja sowieso prozedural generierte Dungeons. Und das hast du hier auch bei The Legend of Zelda. Aber das ist schon ein sehr eigenständiges Spiel, weil es eben eine klassische lineare Zelda-Quest auch hat. Das heißt, du läufst durch die Oberwelt, das sind immer die gleichen Quests und Rätsel. Du hast so 4, 5 verschiedene Bereiche und dann gehst du halt in den Dungeon. Und in dem Dungeon ist es dann wieder prozedural generiert. Hast dort aber eine klare Aufgabe, immer einen Boss zu besiegen, der dir ein verwunschenes Musikinstrument vorenthält. Und wenn du alle 4 Musikinstrumente hast aus den 4 Dungeons, dann kannst du halt gegen Ganon kämpfen. Also sehr klassisch Zelda und fantastisch.
Das klingt wie wie heißt es, dieses Windfish-Ding, was jetzt auch noch rauskommt. Das, dieses Gameboy Zelda, was es in den 90ern gab, das war mein erstes
genau,
Zelda.
Genau, so fühlt sich's auch an. Also wie das Link's Awakening meinst du, gell?
Ja, genau.
Es ist Link's Awakening mit ein bisschen diesem Rhythmus-Tanzspiel eben. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Also die erste Stunde fand ich etwas sperrig, weil ich auch Necrodancer nicht gespielt hatte. Aber dann war ich total hin und weg, weil halt die Musik ist so fantastisch, auch mit der Zelda-Musik. Und dann aber auch so Dance-Remixe gemacht. Unfassbar gut. Ich liebe es.
Ja, ich kann mir total gut vorstellen, dass es so weit kommt in diesem Monat. Weil es ist schon, also es ist schon ein sehr, sehr interessantes Spiel.
Ja, und es hat die fucking Zelda-Lizenz, also
ja, voll.
Und ich, wir haben das bei uns im Podcast auch, ich habe es Remix Culture genannt. Ich würde das gerne mehr sehen. Also Nintendo hat sich da ja deutlich geöffnet. Die hatten ja auch schon die Mario und die Rabbit-Lizenz miteinander vermischt. Und jetzt beim Spielen von Cadence of Hyrule habe ich mir gedacht, warum gibt's es nicht öfter? Also warum gibt es nicht öfter, dass irgendwelche bekannten Marken sagen, hier Indie-Studio XY, ihr habt so ein tolles Spiel gemacht, hier habt ihr die Gears of War-Lizenz, hier habt ihr Halo, hier habt ihr, was weiß ich, Forza, macht doch da mal ein neues kleines Indie-Spiel dazu mit unserer großen Lizenz. Da würden doch alle Seiten von profitieren, oder? Warum ist da nur Nintendo bis jetzt auf die Idee gekommen?
Ich glaube, dass da einfach immer noch die Sorge zu groß ist, dass da irgendwas Schlechtes damit angestellt wird. Mhm. Man hat ja immer Angst, die Marke zu verwässern. Ja, das ist ja immer so dieses große, große Problem. Und ich finde es überraschend, dass es Nintendo gemacht hat, weil die waren ja eigentlich diejenigen, die immer am wenigsten zugelassen und haben.
Gerade bei Zelda.
Mich wundert das jetzt eigentlich gar nicht, natürlich. Weil ganz ehrlich, Nintendo hat irgendwie 10 Charaktere, die sie seit 20 Jahren immer wieder remixen. Und das jetzt noch weiter zu öffnen, diese Cash-Cow, ergibt schon auf eine gewisse Art und Weise schon Sinn.
Ja, aber ich meine, wenn man sich anschaut, wie lange die damals gebraucht haben, um zum Beispiel Mario auf Mobile zu bringen, weil sie halt Schiss hatten, dass dann dadurch die eigene Marke ein Stück weit trivialisiert wird, ja, was ja immer von den Aktionären gefordert worden ist, so, und ich glaube, die machen das wirklich nur, wenn sie sich absolut sicher sind, dass es zur eigenen Marke wirklich passt, und naja, also ich ich würde mir sowas auch öfter wünschen, aber ich glaube, das sind die Beharrungskräfte in den großen Unternehmenszentralen beträchtlich.
Eins ist mir noch eingefallen, Borderlands hat die Lizenz an Telltale gegeben. Das war auch fantastisch. Das war auch das mit die beste Telltale-Umsetzung. Gut,
das stimmt, ja.
Dann Herr Alt, They Are Billions, das war das Spiel, was ich meinte, was die Vorlage sozusagen war zu dem letztmonatigen Nullnummer.
Genau, They Are Billions ist, also ich habe jetzt Korn an Krankheit nicht gespielt, aber ich nehme stark an, dass They Are Billions besser ist. They Are Billions ist so eine, ich würde es mal bezeichnen als Zombie-Anno. Du baust da irgendwie was auf, du baust da so eine Basis und dann wird die auch immer größer. Und irgendwann kommen halt die Zombies und wenn du nicht aufpasst, machen sie alles platt. Also es ist ein Survival-Aufbauspiel, anders als jetzt Banished, einfach Zombie-Survival-Aufbauspiel. Und es macht wirklich, wirklich viel Spaß. Ich habe das letztes Jahr schon gespielt, als es bei Early Access draußen war, da war es auch mal so ein kurzer kleiner Hype. Und da habe ich da mal so ein paar Tage mit verbracht und fand es total cool. Es ist dann immer dasselbe irgendwie. Wenn ich so ein Ding bei Early Access mir irgendwie anschaue, dann schaue ich es mir ein paar Tage an und denke mir ja, ah ja, cool. Denkst du nochmal drüber nach, wenn es dann wirklich rauskommt und legst es nochmal zur Seite.
Ja, so. Furchtbar. Da macht man es nie wieder.
Aber ich habe es jetzt heute gemacht. Ich habe jetzt tatsächlich irgendwie heute nochmal 5 Stunden reingesteckt. Und ich muss leider sagen, viel besser ist es nicht geworden. Also es ist ein bisschen enttäuschend. Das Problem ist, dieses Spiel hat so eine total klare, einfach zu verstehende Idee, ist aber dann doch zu kompliziert und auch sehr, sehr schwer, dass es nicht wirklich Spaß macht. Also ich habe jetzt nur mal so von den Anfangsmissionen der Kampagne, die jetzt auch neu ist, die gab es eben früher nicht. Und die Kampagne, das ist schon echt, echt lahm. Also ich habe jetzt irgendwie in mehreren Stunden, glaube ich, 3 Levels geschafft oder so. Und wenn du da, nehmen wir jetzt mal so eine Kampagne von so einem StarCraft 2 oder von einem Warcraft 3, dann bist du halt da mal so in 20, 25 Minuten durch. Die wissen einfach, wie man sowas pacen muss. Und da tüftelst du 3 Stunden daran, wie du jetzt deine Einwohnerzahl auf 500 steigern kannst und es geht einfach nicht voran und das Blöde ist, jeder einzelne dumme Schritt kann deine Basis kaputt machen, weil es ist auch das Geile an diesem Spielprinzip, du musst deine Basis vergrößern, immer mehr Leute dazu holen. Das Problem ist ja, dass diese Leute für die Gegenseite, also die Zombies, ja auch nur Ressourcen sind und wenn du nicht aufpasst und nicht andauernd alles mit irgendwelchen Holzpaneelen und Brettern verrammelst, dann kommen halt die fucking Zombies, gehen in dein Haus rein, das dauert dann 2 Sekunden und dann geht ein Zombie rein und 4 kommen eben raus oder 5. Und wenn du da nicht aufpasst, ist deine ganze Stadt plötzlich innerhalb von 2 Minuten unrettbar verloren, weil dann sind alle plötzlich Zombies und musst von neuem anfangen. Du kannst auch nicht speichern, es gibt kein Speichersystem, dass du irgendwie zwischenspeichern kannst und kannst dann irgendwie Quicksave und schnell mal nochmal laden. Nein, du musst dann nochmal von vorne anfangen und so. Und das ist halt schon... Okay. Schon krass. Also ich finde da, ich glaube, wenn man es ein bisschen einfacher gemacht hätte, ein bisschen zugänglicher, weil das war auch meine Hoffnung nach dem Early Access. Das war damals sehr, sehr roh und ungepolished, hat aber schon so eine kleine Magie ausgestrahlt. Und sie haben es jetzt irgendwie nicht geschafft, diesen unpolierten, ungeschliffenen Rohdiamanten, den sie da von einem Jahr hatten, so weit aufzuhübschen, dass ich jetzt sagen würde, das ist ein Anwärter für bestes Echtzeit-Strategiespiel oder Aufbauspiel des Jahres. Also da hatte ich mit Anno 1800, obwohl die Piraten-KI saudumm ist und so weiter, echt viel, viel mehr Spaß tatsächlich.
Aber was halt so cool aussieht bei They Are Billions, dass man eben diese Echtzeit gemischt hat mit so Tower-Defense-Elementen, oder? Also es geht ja schon, es läuft ja im Endeffekt immer auf diesen Kampf hinaus, wenn dann die Millionen oder Billionen von Zombies da auf dich zurennen. Das ist ja schon das Unique.
Genau, daran, genau. Aber wenn du halt nicht, aber du tastest dich ja so ganz, ganz leicht davor. Das ist so, du machst richtige Trippelschritte andauernd und kannst nicht mal so sagen, jetzt, ich stürme jetzt einfach mal wohin. Das muss alles fein säuberlich geplant sein. Und A, bin ich natürlich auch nicht der Spielertyp für, aber ich würde auch da bezweifeln, dass es irgendwie einen Großteil der Leute da draußen Spaß hat, alles genau zu planen, wenn du nur einen Dominostein falsch aufgestellt hast, ist alles im Arsch. Und es hat schon, es vergibt halt nichts, das Spiel. Es ist ein bisschen schade. Ja, ja.
Frustrierend, ja. Aber du hast, was ich nochmal aufgreifen wollte, das war zur Kickstarter, zur Early Access Start, war das voll der Hype.
Ja.
Und ganz viele YouTuber und so auch gestreamt. Und jetzt ist es am 18.06. rausgekommen und wir hätten selber hier auch gerade voll vergessen. Also ich habe jetzt heute nochmal eben durchgeguckt, die Release-Listen. Und dann hat es ja irgendwie nirgends mehr groß Erwähnung gefunden, dass es jetzt die Version 1.0 raus ist. Also mir hat mal ein Entwickler gesagt, man hat nur einen Launch. Und deswegen haben die sich auch dazu entschieden, keine Early Access mehr zu machen, weil wenn dann dein Spiel noch nicht richtig gut rund läuft, dann hast du zum fertigen Release keinen Hype mehr, kein Gesprächsthema, niemand interessiert sich mehr dann dafür, dass dein Spiel jetzt fertig ist, weil es halt nur wieder ein Patch von vielen ist. Und Day of Billions hat, glaube ich, dieses Schicksal jetzt auch erreicht, oder? Das habe ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen.
Ich glaube auch. Also es ist jetzt auch wirklich schon lange im Early Access. Ich habe gerade nochmal geschaut, 12.12.2017, also 1,5 Jahre. Ist halt auch schon echt ein ganzes Stück Holz. Ich glaube, was ich jetzt nochmal machen muss, das habe ich jetzt wirklich noch nicht gemacht, das probiere ich auch nochmal aus, ist nochmal diesen Survival-Modus auszuprobieren, weil ich habe jetzt eben nur nochmal die Kampagne gespielt, weil die ist neu, aber nochmal den Survival-Modus reinzuspielen, vielleicht hat sich da ja einiges getan, weil in der Kampagne bist du gerade am Anfang auch echt runtergestuft auf gefühlt 3 Gebäude, die du bauen kannst. Und dann baust du halt mit diesen 3 Gebäuden deine Basis aus und macht nicht so wirklich viel.
Nun gut. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, weil ich ja gerade schon Kickstarter habe ich mich gerade schon versprochen, weil ich schon gedanklich beim nächsten Spiel war, nämlich Bloodstained Ritual of the Night. Ist ein Spiel, was 2015 auf Kickstarter gestartet wurde und ich hatte noch überlegt, das damals zu backen und bin jetzt ganz froh, es nicht gebackt zu haben. Es liegt aber nicht daran, dass das Spiel schlecht ist, sondern das Spiel ist sogar richtig gut, aber es ist wieder dieses typische Kickstarter-Phänomen. Alle spielen jetzt schon dieses Spiel, das kam am 18.06. jetzt raus und wenn du es dir ganz normal jetzt auf Steam holst oder auf Konsole, dann kannst du spielen. Und was ist natürlich wieder passiert? Die ganzen Backer, die der Kickstarter-Aktion geholfen haben, die das Spiel finanziert haben, die warten immer noch auf ihr Spiel. Ja, also die richtig viel Geld investiert haben, die haben bis heute ihr Spiel nicht zugeschickt bekommen. Das ist einfach wieder so ein typisches Kickstarter-Ding. Aber zum Glück ist es richtig gut geworden. Bloodstained Ritual of the Night ist ein neues Spiel von Koji Igarashi, der die Igavania-Spiele, also die Metroidvania-Spiele erfunden hat. Also kennt ihr Castlevania?
Ja.
Stimmt, oder?
Ja.
Und das beste Castlevania ist ja natürlich bekanntermaßen Symphony of the Night. Ja, bitte. Und das ist halt aus seiner Feder. Der hat da als Programmierer, Autor und so das Ding ins Leben gerufen und damit ja auch ein ganzes Genre geprägt. Und wenn der ein neues Spiel macht, dann waren die Hoffnungen natürlich relativ groß. 2015, wir haben lange warten müssen. Jetzt ist er endlich da. Und ich habe mich nicht so richtig getraut, diesen Monat das Spiel anzuspielen. Habe es jetzt endlich angefangen vor ein paar Tagen. Und es ging so eine Erleichterung durch mein Zimmer, als es dann sich auch richtig wieder angefühlt hat, wie so ein ganz klassisches Castlevania. Es hat jetzt ein bisschen eine andere Optik bekommen. Also es fühlt sich an wie Symphony of the Night. Du steuerst eine Figur namens Miriam von links nach rechts, hast natürlich auch Peitsche und die ganzen verschiedenen Waffen und kämpfst dich durch ein verwunschenes Schloss. Hat halt nicht die Original Castlevania-Lizenz, aber hat ganz viel Assoziationen dazu, hat sehr viel Augenzwinkern. Es sind sogar so Sachen dabei, wo du in einen Dungeon runtergehst, wo früher im alten Schloss auch was war und dann findest du eine 8-Bit-Münze als Belohnung. Ja, und dann kommt das Achievement, das hätte man wissen können. Solche Sachen sind dann eingebaut. Aber es hat so eine 2,5D-Optik, wie halt moderne Plattformer-Spiele aussehen. Das heißt, es spielt dann manchmal eben auch mit den Kameras. Aber weil alles 3D ist, kann er dann auch mit der Kamera manchmal in Zwischensequenzen oder wenn du eine Wendeltreppe hochgehst, dann ist es halt nicht mehr klassisch 2D, sondern du drehst dich dann so im Kreis und die Kamera läuft hinterher. Aber es ist im Grunde ein neues Castlevania und damit bin ich schon total glücklich und ich werde dieses Spiel sehr intensiv spielen die nächsten Wochen. Und ich würde mal tippen, dass es sicherlich den ein oder anderen Castlevania-Fans unter den Hörern und Hörerinnen gibt. Deswegen würde ich dem Spiel gar nicht so kleine Chancen zurechnen für den Gürtel.
Ja, tatsächlich muss ich jetzt leider sagen, hätte es jetzt nicht auf dieser Liste gestanden, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen wäre, dass dieses Spiel existiert. Ganz ehrlich. Weil, also, ich bin auch bei Japan-Spielen, da kommen wir später nochmal dazu, also Spielen aus Japan, bin ich auch nicht so wirklich drin. Und auch bei so den Castlevania kenne ich zwar, habe ich auch mal kurz angespielt, aber es war jetzt auch nie, dass ich gesagt habe, boah, das ist ein absolutes Lieblingsgenre.
Ja, meins ist es halt. Also ich liebe alle Castlevania.
Okay, krass. Ja, also weil, also Aber ich freue mich sehr für dich, dass es dir gefällt.
Sag mal so. So. Schön.
Also mir geht's da wie Christian. Ich habe es ja schon auf dem Schirm gehabt, weil ich immer so ein bisschen durchgehe, was erscheint so. Und das war zum Beispiel überall bei den Listen der wichtigsten Indie-Titel dabei, ja. Die erscheinen im Juni. Und deswegen habe ich es mir angeschaut, aber dann jetzt für mich persönlich als doch eher uninteressant.
Aber ich muss mal fragen, ist das noch Indie?
Es stand zumindest halt auf diesen Listen. Ich weiß nicht, ob das noch Indie ist. Ich finde auch die Frage ein bisschen. Naja, also ich glaube, ich weiß nicht, wann wir das schon mal. Also Indie besteht ja einerseits, hat einen ökonomischen Aspekt und hat halt einen, finde ich, schon irgendwie gearteten ästhetischen Aspekt.
Würde also ich dem jetzt aber tatsächlich nicht zuschreiben. Also ich meine, früher war das Konami, die Serie. Das ist jetzt hier eben nicht von Konami, sondern von 505 Games. Würde ich nicht als Indie-Game bezeichnen. Auch nicht optisch oder so. Ich weiß natürlich genau, was du meinst. Aber das würde ich nicht als Indie bezeichnen. Bei den Namen, die da mitgewirkt haben.
Oder? Ja.
Ja, genau.
Ja, kann sein. Weiß ich nicht, habe ich mich nicht damit beschäftigt. Aber ich finde halt jetzt, nur weil es jetzt vielleicht nicht ein unabhängiges Studio ist, hätte es trotzdem Indie sein können. Ja. Und ich finde jetzt so, ich weiß nicht, der Grafikstil, naja, ich meine, besonders.
Der hat mich auch total abgeschreckt, der Grafikstil.
Unkonventionell ist er jetzt nicht.
Nee, das
unkonventionell ist er nicht.
Er ist halt so ein blöder, langweiliger Anime-Style. Also diese Spiele spiele ich auch tatsächlich eher wegen dem Gameplay und nicht wegen dem Look. Der Look hat mich eher abgeturnt. Ich mag diese klassischen 2D-Pixel-Plattformer-Grafik dann doch eher lieber. Aber in Bewegung sieht es tatsächlich besser aus, als man auf den ersten Blick in Screenshots vermutet.
Ja, aber es hat schon so einen gewissen Retro-Touch, hat das schon. Bisschen, ne? Also,
ab,
ne?
Und ja. Ja, ich merke schon, egal. Werde ich keinen Blumentopf bei euch mitgewinnen. Kurzer Hinweis noch: die Switch-Version, da sollte man erst die Finger von lassen. Also, die Konsolenversionen laufen ganz gut, PC natürlich auch, aber Switch hat Performance-Probleme momentan noch. Also, wenn euch das interessiert, dann lieber erstmal die
anderen. Ich freue mich so sehr, wenn endlich mal Nintendo eine upgedatete Switch rausbringt. Das kann doch nicht sein. Also, ohne Mist, das Ding ist echt lahm manchmal, wenn sie optimiert ist. Naja.
Ja, gerade jetzt, wo sie halt sogar so Sachen wie Witcher 3 für die Switch umsetzen. Das Ding ist ja ein voller Erfolg. Also, bitte ballert jetzt irgendwie einen stärkeren Grafikchip rein. Das kann ja nicht sein.
Da soll ja auch was kommen. Also, Nvidia hat ja einen auch in der Pipeline. Ich glaube, der Tegra X1 oder so. Egal. Anderes Thema, aber das sollen die endlich mal auf die Kette kriegen. Ich will mir auch irgendwie mal das Ding updaten. Apropos Switch. So, perfekte Überleitung. Ich habe, also, nur kurz, was ich heute gemacht habe. Heute, gestern. Ich bin von München nach Mainz gefahren auf eine Hochzeit und habe auf dem Weg nur My Friend is Pedro gespielt. Und heute bin ich zurückgefahren von dieser Hochzeit und habe auf dem Rückweg auch nur My Friend is Pedro gespielt. Und Folgendes ist passiert. Gestern, als ich in Mainz angekommen bin, also ungefähr zur Hälfte des Spiels, ich glaube, man braucht so 8 Stunden maximal, ne?
Ungefähr
zur Hälfte des Spiels, habe ich mir so gedacht, das ist das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Und heute komme ich zurück nach der zweiten Hälfte, denke mir so, war ganz okay.
Ja, genau.
Das Ding ist nämlich, mein Name ist Pedro. Erstmal so, was es überhaupt ist. Mein Name ist Pedro ist ungefähr wie Tony Hawk's Pro Skater mit Waffen. So ungefähr. Also man rennt rum als irrer Massenmörder, Killer, bringt super viele Gangster um in absurd akrobatischen absurd akrobatischen Manövern mit einer Knarre, mit zwei Knarren, mal wirft man eine Granate, mal kann man ein Skateboard Leuten an den Kopf werfen und so. Und da ist auch die ganz große Magie dieses Spiels dann drin, das ist schon das zweite Mal, dass ich heute das Wort Magie sage, das ist die ganz große Magie drin, weil wenn man es schafft, so einen Run zu machen, man rennt in so einen Korridor rein, es ist ein 2D-Spiel, sieht ein bisschen aus wie Duke Nukem Manhattan Project, falls das noch jemand kennt.
Oh ja, stimmt. Ja.
Auch vom Style her, was total gaga ist, das Spiel. Man rennt da in so einen Gang rein, da sind 5 Gegner drin, du kannst die Zeit verlangsamen, wie bei Max Payne, und dann geht's halt los. Dann ballerst du ihn da oben mit der einen Waffe ab, unten entlädst du dein Magazin, deiner Uzi in den anderen, springst in die Luft, weichst den Kugeln der anderen aus, alles in Zeitlupe, und es sieht fantastisch aus, es macht wirklich viel Spaß, und es ist ganz, ganz großer Spaß, einfach diese Moves auszuführen. Und man hat dann so ein richtiges Oldboy-Feeling. Kennt ihr Oldboy, den Film?
Ja, super. Südkorea, genau. Südkoreanischer Klassiker.
Und wenn praktisch Oldboy, es gibt so.
Du spielst auf die Szene mit dem
Hammer. Ja, genau. Es gibt so eine Szene, da ist praktisch.
Also wer den Film nicht gesehen hat, anschauen. Ist,
ja.
Ist, da darf man, glaube ich, sogar das abgedroschene Wort Kult filmen.
Oh. Ja, ist schwer. Also in Oldboy.
So ein Film, den ich mir auf VHS schön angeschaut habe.
In Oldboy gibt es eine Szene, da rennt der Protagonist einen Gang lang und da sind irgendwie nur 20 Gegner und er hat einen Hammer und fährt die Kamera so raus und es sieht dann wirklich so wie so ein Sidescroller aus und er vertrischt die Leute mit diesem Hammer bis zum geht nicht mehr. Und genauso fühlt, und es ist wahnsinnig gut inszeniert, und genauso fühlt sich My Name is Pedro an, zumindest in der ersten Hälfte. Und jetzt komme ich zur großen Enttäuschung, weil das statt bei diesem totalen Pfund zu bleiben und einfach diese Gewaltorgien fantastisch zu inszenieren, wird's hinten raus so ein bisschen so ein Plattformer-Rätselspiel, die versuchen dann noch neue Mechaniken einzubauen, und das funktioniert nicht so wirklich. Und du denkst dir nur, hey, ich will wieder ballern, ich will nicht auf irgendwelche Plattformen steigen, wo ich dann runterspringen muss im richtigen Moment. Nein, gib mir einfach eine Knarre und ich renne alle Leute um. Alles cool. Aber boah, das ist echt anstrengend. Deswegen sage ich, ist mein Abschlussfazit so, meh. Also es ist, ja, schade.
Ich bin da komplett bei dir. Die ersten paar Level sind fantastisch und hinten kommen dann wieder ein paar, die auch diese Atmosphäre haben. Und zwischendurch diese eher zähen, langweiligen Plattformer-Passagen. Das haben wir auch gestern bei uns in der Folge, also My Friend Pedro habe ich gestern mit Florian Zandt von Lost Levels besprochen. Er fand die total gut, diese Abschnitte, weil er gesagt hat, dadurch hat das Spiel so immer ein gutes Pacing. Weil er hatte das Gefühl, wenn das nur das Geballer ist, dann wird es schnell langweilig. Und dadurch, dass man immer diese Schalterrätsel machen muss, hat es ja dann eben auch immer wieder ein paar langsamere Erkundungsphasen. Aber ich war da überhaupt nicht seiner Meinung. Ich bin da komplett bei dir. Ich will dieses Spiel spielen, weil ich in Eleganz durch den Raum fliegen will und dabei irgendwie Leuten Kugeln in die Köpfe schießen will. Und das hat ja so geile Sachen auch wie Bratpfanne hochkicken und dann schießt du gegen die Bratpfanne und die Kugel ballern dann ab. Es ist fantastisch. Ja. Und allein dieses Skateboard den Leuten in die Fresse zu hauen, ist so toll. Und das Ganze basiert auf so einer Ragdoll-Mechanik. Und durch diese Ragdoll-Mechanik, durch diese Physik in dem Spiel, steuern sich diese Plattformsequenzen auch richtig bescheuert. Also ich finde, diese Schalterrätsel machen auch nur ganz, ganz selten mal irgendwie so richtig Spaß, weil man immer so ein bisschen mit der Steuerung kämpft. Also ich finde es auch schade. Es macht das Spiel nicht komplett Grütze, aber ich finde, von einem sehr, sehr guten Spiel wird es zu einem guten Spiel dadurch ein bisschen
Schrift. Aber es hat dem Erfolg keinen Abbruch getan. Nee. Also irgendwie verkauft sich wie geschnittene Semmeln. Wie warme geschnittene Semmeln verkauft sich das.
Es ist auch spielenswert.
Total.
Also ich finde, es ist schon okay.
Ja. Sie haben schon Viertelmillion oder sowas haben die schon verkauft.
Ja, das Ding ist nur.
Dieser Hersteller.
Also ich glaube, wenn so ein Spiel noch eher weiß, was es ist, dann wird's noch besser, ne? Also wenn er einfach sagen würde, wir sind das Spiel mit den toll inszenierten Gewaltorgien und nicht, wir sind das Spiel mit den toll inszenierten Gewaltorgien und weil es nichts Besseres eingefallen ist, haben wir noch irgendwelche Schalterrätsel eingebaut und so. Weil so ist es gerade so ein bisschen. Und dann, mein Gott, wenn es dann irgendwie zu kurz ist, dann haust halt nur für 7,99 Euro raus und mach's einfach kürzer. So, es hätte, oder mach es irgendwie noch einen Highscore-Modus in richtigen kompetitiven Reihen oder so. Es hätte ja auch gereicht.
Das große Vorbild ist halt immer noch Hotline Miami. Das hat auch diesen Gewaltgrad und diese Challenge, die ja hier auch existiert, aber hat dann das Pacing durch die Story eben hingekriegt, ja, dass man eben auch diese absurde Geschichte hat. Und My Friend Pedro ersetzt halt die Geschichte durch diese Schalterrätsel, die immerhin, das muss man denen zugute halten, sie wiederholen sich nicht. Also jedes Rätsel kommt eigentlich dann auch nur ein- oder zweimal vor und es wird dann nicht so totgeritten oder ausgeleiert. Aber My Friend Pedro hat ja schon so einen absurden Knall. Also du hast dann auch so halluzinogene Level, wo du irgendwie durch das Gehirn der Banane fliegst, die Pedro heißt. Dann hast du irgendwie ein Geburtstagsfest von Serienkillern, so ein Jubiläumsfeier, und auf einmal wird dein Wanted-Poster gezeigt und dann jagen sie dich alle. Also das sind so ein paar coole Momente, aber ich finde, es hat zu wenig diese popkulturellen Referenzen drin, um damit noch irgendwie zu punkten, oder? Wie ging dir das? Also das sind immer nur so Tropes, die dann so abgenudelt werden.
Ja, also ich fand das ein bisschen schwach. Also ich hätte es, also ich glaube, in meinem Kopf, ich will jetzt den Entwicklern keinen Rat geben oder so, aber für mich funktioniert es eher wie so ein Trials oder so.
Ja.
Ne? Einfach so, da hast du ein Level und du versuchst so schnell wie möglich da durchzukommen oder so cool wie möglich. Und idealerweise erzeugt das Spiel ja in den richtig, richtig guten Momenten so eine Art von Flow, dass du einfach das Gefühl hast, hier läuft gerade alles. Ich bin hier der Typ, der das Level verstanden hat, die alle Spielmechaniken perfekt beherrscht und ich kann jetzt hier so richtig gut performen. Und das klappt dann irgendwie nicht so wirklich. Ich hätte auch auf den ganzen Überbau tatsächlich mehr oder weniger verzichten können, weil so cool ist er jetzt nicht.
Ja. Nun gut.
Dann aber trotzdem eine Empfehlung. Wenn es irgendwie
im Sale ist,
check das aus.
Nur ein bisschen die Erwartungshaltung zurückschrauben. Die Trailer haben mehr versprochen, als es dann tatsächlich ist. Ja. Crash Team Racing Nitro Fueled. Habt ihr eine PlayStation besessen oder habt ihr auf der PlayStation diesen Mario Kart Klon gespielt?
Nein.
Nee. Ich bin nämlich auch einer, der das Original nicht kennt, aber deswegen habe ich gedacht, schaue ich mir das Remaster jetzt an, was jetzt erschienen ist. Crash Team Racing Nitro Fueled ist eine Neuauflage von dem Spiel, was Naughty Dog damals für die PlayStation gemacht hat, eben zu Crash Bandicoot, Crash Nitro Kart. Und es ist damals für die PlayStation erschienen. Ich hatte nie eine eigene PlayStation. Jetzt ist es für alle möglichen Plattformen rausgekommen. Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Und hat die gleichen Originalstrecken, hat halt ein bisschen hübschere Grafik. Also es hat deutlich hübschere Grafik. Es sieht aus, wie ein aktuelles Kart-Racing-Spiel aussieht. Und es steuert sich auch, wie ein aktuelles Kart-Racing-Spiel aussieht. Es hat halt die klassischen Crash Bandicoot-Charaktere. Aber insgesamt lässt es mich irgendwie so ein bisschen enttäuscht zurück. Also Streckendesign ist ganz cool. Für Leute, die das damals mochten, die werden da, glaube ich, voll drin aufgehen. Aber ich habe die ganze Zeit beim Spielen gedacht, warum spiele ich das und nicht Mario Kart 8? Ich habe es irgendwie nicht so richtig verstanden. Also das kommt nicht an die Qualität ran von einem Mario Kart oder an einem Sonic Racing Transformed, wo man irgendwie auch diese coolen Strecken hat mit den verschiedenen Transform-Karts. Es ist halt einfach ein klassisches Kart-Racing. Und glaube ich, eher für die Leute, die diesen Nostalgiefaktor haben und dieses Sliden, ich kam überhaupt nicht damit klar. Also das ist so eine komische Slide-Mechanik, diese Hauptsache mal anders gemacht haben, damit es sich eben nicht wie ein Mario-Kart-Klon anfühlt. Sorry, ich bin aber auch nicht mit warm geworden.
Für mich sind diese ganzen Racing-Spiele ein bisschen so wie Cola-Verschnitte, weißt? Also in meinem Kopf gibt es halt so eine Coca-Cola und ich weiß genau, wie die zu schmecken hat und das ist für mich Mario Kart. Und dann gibt es halt noch so ganz viele andere. Es gibt noch die Pepsi, das ist natürlich jetzt hier Crash Team Racing und dann gibt es noch irgendwie, hat Sony nicht mehr auch ein eigenes Smash Brothers Racing mäßiges Ding rausgebracht vor ein paar Jahren?
Nee, sie haben, wie hieß auch mal das Jump'n'Run von Sony, das mit dem
Little Big Planet.
Ja, es gab so ein Little Big Planet
Funrace. Ja, das ist Afrikola dann. Ne, also
aber das Komische ist, zum Beispiel Little Big Planet Funracer habe ich zum Beispiel damals gespielt und es gab noch mal so einen anderen Funracer, der sich dann nur so 100.000 Mal verkauft hat, keine Ahnung, wie der hieß. Und das Komische ist, es scheint erstaunlich schwer zu sein, Super Mario Kart vernünftig zu kopieren. Also, was mich wirklich überrascht, ich meine, wie lange gibt's schon irgendwie Super Mario Kart? 25 Jahre? 20? I don't know. Seit Super Nintendo halt. Und es kann doch nicht wahr sein. Also, ich meine, es erscheint mir irgendwie nicht so, also der Markt erscheint mir relativ groß dafür, dass es offensichtlich nicht gelingt, einen vernünftigen Konkurrenten
zu bis auf Sonic Team, also Sonic Racing Transformed hat's geschafft. Das ist die Fritz-Cola, würde ich sagen.
Okay, von mir aus, aber auch an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt, ja. Also, das ist echt erstaunlich.
Und das liegt nicht nur an der Marktmacht von Nintendo. Das ist, finde ich, ist schon spürbar.
Ja, dafür gibt es dann noch 100 andere, weiß nicht, irgendwelche seriösen Fahrsimulatoren. Also, ich meine, wie viele allein Rallye-Simulatoren gibt's, ja? Also, keine Ahnung.
Wunderbar, dann gehen wir über zum nächsten Titel. Judgment hat der Micha bei uns übernommen. Haben wir auch eine große Folge dazu. Ist ein Spin-off der Yakuza-Serie. Deswegen hat Micha das besprochen bei uns. Und der hat sich das auch direkt gekrallt. Er war auch in Japan beim Preview-Event. Er steckt da voll drin. Und ihm zu urteilen, ist es ein fantastisches Spiel.
Ich wollte gerade sagen.
So viel kann ich sagen.
Ja. Anderen zu urteilen ja auch. Ne?
Ich wollte gerade sagen, wenn es ein Spiel gibt, wo ich sehr, sehr traurig bin, dass ich es nicht gespielt habe für die heutige Folge, dann ist es das. Das muss ich mir unbedingt nur ansehen. Das sieht total cool aus. Bestes Detektivspiel aller Zeiten, habe ich schon gelesen.
Oh. Ja. Ich habe auch mega Bock drauf. Ja. Ich habe die Zeit noch nicht gefunden. Ich habe es installiert und habe das Intro kurz mal gespielt. Es sieht fantastisch aus. Du hast so eine Open World in einem Stadtteil in Japan. Und anders als bei den Yakuza-Serien, da weiß ich ja nicht, ich würde ja gerne mal da reinschauen, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll, weil es da so viele Teile gibt. Und Judgment spielt halt eben in der gleichen Stadt, hat die gleiche Engine, die gleiche Mechanik und die gleichen coolen Dinge wie die Yakuza-Serie, aber öffnet halt eine neue Storyline. Also du spielst jetzt eben nicht mehr einen Ex-Yakuza-Member, sondern einen geschassten Anwalt, der so einen Serienkiller verteidigt hat und ihn freigesprochen hat. Und dann mordet er aber gleich wieder. Und dann verliert er eben halt quasi seine Lizenz und dann geht's los. Und dadurch ist er ein bisschen freier. Das heißt, du kannst durch die Straßen von Tokio laufen als Anwalt, diesen Fall lösen und trotzdem den Leuten auf die Nase hauen. Das ist doch super,
also,
oder?
Also, was muss man mehr über das Spiel wissen? Was ich ja nicht verstehe an der gesamten Computerspielindustrie ist, dass es gibt viel zu wenig Spiele mit Anwälten. Weil Anwälte ist so das beste Genre. Ich liebe alle Anwaltsserien, ich liebe Anwaltsbücher, ich liebe Anwaltsfilme. Also ich schaue, liebe Courtroom-Dramas, weil es ist immer cool. So gibt's immer so einen Fall, den man lösen muss. Und immer irgendjemand ist schuld und irgendjemand bekommt dann Recht zugesprochen und so. Aber es gibt total wenig Computerspiele, die irgendwas mit diesem Genre machen, das einfach im Film und in der Serie so unfassbar populär ist. Also man muss einfach nur mal aufzählen, wie viel Anwaltsserien und Anwaltsfiction es da draußen gibt. Aber jetzt so im Spiel ist es wahrscheinlich Leuten immer zu lahm, da jetzt auf Spurensuche zu gehen. Aber das ist das, was ich spielen will. Also Judgment werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Und wenn ich diese Woche Zeit dafür finde, fange ich diese Woche schon an. Also unbedingt.
Vielleicht kommt ja demnächst ein Warhammer-Anwaltsspiel. Ja. Eben für dich. Ja, Warhammer, The Defender's
das,
Case.
Das finde ich tatsächlich interessant. Das würde ich spielen. So, also.
Ja, vielleicht ja so ein Anwaltsspiel als Funracer auch das geil. Erste, was die erste wirklich ernstzunehmende Herausforderung für Mario Kart.
In dubio pro Racing heißt er dann.
Also Judgment könnte ich auch, ich weiß nicht, ob es zu nischig ist, aber hätte vielleicht auch Chancen. Die es gespielt haben, die loben es ja sehr. Also sicherlich einer der besten Spiele diesen Monat auf jeden Fall, wenn man so auf die Wertungen mal guckt.
Nach der Folge schaue ich mir das an. Christian, du hast das Sinking City gespielt.
Gibt's da Anwälte?
Bisher noch nicht, nee. Bisher noch nicht. Das Sinking City ist ein Spiel, das auf der Welt von H.P. Lovecraft basiert, dem großen
Faschisten.
Ja, nee. Den großen Faschisten und Pionier der Horrorliteratur. Sein Horror, das sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, der ist ja auch immer so ein bisschen so Angst vor dem Fremden, was da verhandelt wird, von dem Unbekannten. Und deswegen macht man sich immer so ein bisschen so einen Kopf, wie geht man denn mit so jemandem um? Ja, ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie heißt nochmal der Sänger von The Smiths?
Morrissey.
Oh Gott, echt. Morrissey, ja, es ist so ein bisschen so, darf man über Morrissey noch sprechen? So, also ein bisschen, wie geht man, oder Michael Jackson, ja. Mhm. Und in der Regel
machen um das kurz aber sie haben gleich direkt am Anfang da einen Hinweis, oder? Die Entwickler. Genau,
also normalerweise lösen das viele Spiele so, indem sie einfach nicht darauf eingehen. Also es gab ja schon vor ein paar Monaten dieses Call of Cthulhu, das glaube ich überhaupt nicht thematisiert. Ich habe es jetzt nicht wahnsinnig lang gespielt, aber ich habe da nichts gefunden. Hier gibt's gleich am Anfang Hinweis, wo dir gesagt wird, hey, pass auf, hier in dem Spiel geht's rassistisch zu. Das machen wir aber quasi, das ist nicht unsere Haltung, sondern das ist quasi aus diesem Lore heraus. Und dann ist es ganz interessant. Dieses Spiel tut quasi diesen Rassismus so ein bisschen umdeuten. Also es gibt zum Beispiel so ein Fisch, also gibt's so, wenn man da ankommt, der erste, von dem man einen Fall bekommt, der ist so ein Halbaffe. Und das sind aber die voll viel Geld haben. Und dann gibt's so fischähnliche Leute. Und die sind quasi so, die hasst jeder. Das sind so die Zugewanderten, die Ausgegrenzten. Und zum Beispiel im Original von H.P. Lovecraft ist es so, dass diese Fischähnlichen total geheime Mächte haben. Und er irgendwie, also da hat er, glaube ich, so ein bisschen seinen Antisemitismus so ein bisschen drin verhandelt. Dort sind es einfach nur arme Säue, die einfach versuchen, als Fischähnliche ihren Kopf nun ja über Wasser zu halten. So, ja. Mhm. Und so geht es damit um und man ist selber auch Neuankömmling und man merkt sehr, sehr schnell, dass Neuankömmlinge nicht besonders wohl gelitten sind. Es gibt auch so eine KKK-Referenz in dem Spiel und so weiter und so fort. Also es geht mit diesem ganzen Thema, finde ich, sehr clever um und es macht das sehr interessant. Deswegen haben das viele Leute absolut in den Himmel gelobt und dieses Spiel hat unglaublich polarisiert und vor allem deswegen polarisiert, weil es so ein bisschen darauf ankommt, auf was einem wichtig ist an einem Spiel und worauf man achtet. Und so kann man das erklären, dass quasi ein und dasselbe Spiel teilweise 50er-Wertungen bekommt und auf der anderen Seite dann aber 85er und große Elogen. Denn dieses Spiel hat nichtsdestotrotz große Probleme im Gameplay-Bereich. Es ist ein super interessantes Spiel, wie ich finde. Also es ist ein Detektivspiel. Setzt dort so Szenen zusammen. Man hat so eine übersinnliche Fähigkeit. Man muss sehr genau darauf achten, was die Leute sagen. Es verzichtet, das wurde auch viel thematisiert, auf allerlei so Komfortgeschichten. Also du musst schauen, also keine Ahnung, es steht dann im Tagebuch, an welcher Straßenecke das war. Und dann musst du halt auf deinen Plan schauen, welche Straßenecke das ist und so. Das ist am Anfang ziemlich geil, dass du sowas mal wieder selber machen musst und nicht einfach nur irgendeinem Pfeil folgst. Aber so nach dem 12. Mal nervt es dann auch ein bisschen, ja, weil es ist dann quasi Wimmelbildspiel. Aber okay, und dann löst man halt diese Fälle und die sind schön, also schön geschrieben alles. Ich finde auch die Stadt cool. Viele haben gesagt, das ist zu trostlos, zu klein. Ich finde das super. Gerade diese Trostlosigkeit. Ich finde die Stadt ist so richtig schön fischig und feindselig und ich finde das total gut. Weiß nicht, was die Leute da haben. Aber dann gibt's halt ein Problem. Und das ist tatsächlich auf der mechanischen Ebene. Also die Kämpfe sind irre schwierig. Also
wie bei Vampires, oder?
Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen wie bei Vampires, aber Gott sei Dank, bei Vampires war das Problem, dass es dort so viel zu sammeln gab und so. Und so schlimm ist, also das ist es dann nicht so schlimm, aber ich finde, die Spiele sind durchaus vergleichbar. Ich habe mich oft an Vampires erinnert gefühlt und habe Vampires auch im ähnlichen Grund dann doch auch aufhören müssen, eben genau aufgrund dieser mechanischen Schwächen. Also das Schießen ist super schwierig.
Vampire hieß das übrigens nur.
Vampyr.
Nicht, dass jemand sich aufregt.
Ja, Vampyr. Genau. Und dann, also bei dem, ist es, ich fand es echt zu schwer dann. Also dann ist es auch so, und das verstehe ich auch nicht, wieso das immer noch gemacht wird. Wenn du dann stirbst, dann wirst du halt nicht irgendwie in der Nähe abgesetzt, sondern musst doch mal in das Scheißboot einsteigen und über den Fluss fahren und so. Es sind wieder 2 Minuten, die das dauert, wo ich echt nicht, hey, sorry, wir haben das Jahr 2019. Speichern ist eine große zivilisatorische Errungenschaft. Ich check nicht, warum man das dann irgendwie immer so macht und dann meint da den Spieler noch zu bestrafen zu müssen. Egal. Und das nervt tatsächlich. Trotzdem ist es so, dass ich das jetzt die Woche immer wieder entnervt aufgegeben und dann aber wieder angefangen habe. Also es ist dann schon so, dass einen das nicht loslässt und man wisst.
Aber wegen der Geschichte dann, oder?
Ja, genau. Also diese Fälle sind sehr schön erzählt. Leider am Anfang verstehe ich auch nicht, wieso man das macht. Was du im Hotel auffindest, irgendwie, es sind, glaube ich, Postkarten, hast du halt 9 so Fälle, die super lieblos sind, aber so diese wirklichen Nebenquests, so, die sind wirklich ganz schön und interessant. Ich finde es super, dass die Welt nicht so groß ist. Ich begebe mich gerne durch diese Stadt. Ich mag an sich auch diese Verletzlichkeit, aber es ist halt teilweise echt so ein bisschen unfair oder einfach schlecht gebalanced. Also, keine Ahnung, du hast halt in deinem Buch da irgendwie 3 Fälle und 2 sind einfach grundsätzlich erstmal nicht wirklich so lösbar oder einer zumindest davon nicht.
Kannst du mal so ein Beispiel geben, wie man so Fälle löst? Also ist das dann eher über Dialogsystem oder so Adventure-mäßig?
Es gibt im Prinzip 3 Systeme, die sich da so überlagern. Also das eine ist so ein bisschen wie aus, wie hieß nochmal das letzte Spiel von Heavy Rain-Typen, das mit Cyborg. Ja, genau, da gibt es doch auch diese Mechanik, dass man da so Szenen zusammensetzen muss.
Okay.
Oder war es das von dem Gantefur, wo man
das machen muss? Also ich glaube, das war von dem Gantefur. Also ich kann mich ja nicht dran
erinnern. Ja, dann war das von, ich glaube, vielleicht gab es das auch. Also ich weiß nicht.
Nee, das war der Android konnte das bei.
Ja, genau. Eins ist so ein bisschen ein bisschen schwieriger, du musst da die richtige Reihenfolge finden. dann ist so, dann gibt es so ein Ding, dass du in die Vergangenheit schauen kannst, dass du so ein bisschen schauen musst, was da so passiert ist. Und dann das dritte ist, das ist ganz interessant, ich glaube, das gab es aber schon in den alten Sherlock Holmes Spielen aus vom selben Studio, da hast du dann so Hinweise und kannst sie miteinander kombinieren. Und je nachdem, wie du sie kombinierst, ergeben sich dann auch andere Geschichten. Und das ist, finde ich, ganz geil. Und dann ist es so, du hast auch noch quasi als weitere Spielelemente tatsächlich klassische Entscheidungen, die du fällen kannst. Also gleich am Anfang kannst du halt sagen, ob du den einen verpfeifst oder nicht. Und du hast eben dann diese Action-Geschichten, ja. Und ich finde, sagen wir mal, die Action, also die Schussmechanik, die ist ziemlich scheiße. Aber das ist vielleicht für mich sogar noch einigermaßen okay, weil das ist alles so eben diese feindselige Welt. Du hast da diese klapprigen Waffen irgendwie dabei. Munition ist super knapp, musst du dir dauernd selber bauen. Da ist jeder Schuss wertvoll. Sprich, das ist eh alles so ein bisschen hölzern. Da finde ich schon okay, dass das jetzt nicht irgendwie die geile Borderlands Deckungsshooter-Mechanik oder whatever hat. So ist das halt. Aber es ist halt tatsächlich ein bisschen, für mich war es zu schwer und zu frustrierend. Und ja. Deswegen, schade, ich sehe es auch nicht als einen Anwärter auf dem Gürtel. Ich habe ja so ein kleines Instagram-Ding, Schiffers Spielebude, wer dem folgen will, wo ich es besprochen habe. Und ich vergebe dann immer Wertung. Ich glaube, ich habe dem eine 7,9 gegeben. Also das ist eigentlich mehr.
Da bist du deutlich über dem
Durchschnitt. Da bin ich deutlich über dem Schnitt. Habe da allerdings auch so ein bisschen eben so das, weil ich es interessant fand. Einfach so ein ungewöhnliches Spiel. Und das ist dann auch ein bisschen Bonus mit eingerechnet. Und ich muss sagen, aber 60 Euro dafür, was es so kostet, das, also no way, no fucking way. Also wer das spielen will, der soll auf einen Sale warten, soll ich das schön für 19,95 € irgendwann rauslassen im halben Jahr und dann ist irgendwie auch gut.
Ja, ich glaube, bei den Wertungen wird es auch schnell im Preis sinken. Der mich erwartet auch schon gespannt.
Ja, das ist auch wirklich, weil es wirkt auch nicht wie ein AAA-Spiel. Also es wirkt eigentlich wie so ein Double-A-Spiel, eigentlich so ein klassisches. Da gehört es irgendwie auch hin, dafür wäre es dann auch in Ordnung. Wieso das jetzt, also ich meine, das wird auch vermarktet mit der für 70 Euro Super Edition, als wäre das jetzt irgendwie, keine Ahnung, das nächste Uncharted oder Fallout oder so. Nee.
Ja, man will halt die Cthulhu-Fans irgendwie abholen oder die Lovecraft-Fans, denke ich, damit, ja.
Ja, aber so viele gibt's da halt auch nicht. Also ich finde, das Lovecraft-Universum ist immer noch so ein Spezialistending, also es ist jetzt nicht gerade Herr der Ringe. Also klar, hat das viele Anhänger so bei den Kulturwissenschaftlern oder so. Aber es ist doch nicht so, dass wenn jetzt der nächste H.P. Lovecraft-Film käme, es gibt ja noch nicht mal einen, dass das dann automatisch ein Blockbuster wäre. Ja.
Nee, aber gerade im Spiele- oder auch im Brettspielbereich ist es schon ständig Thema. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass die Lizenz schon so alt ist, dass man sie halt in Anlehnung benutzen darf. Wie bei Sinking City, das ist ja auch nicht Innsmouth, oder? Das ist ja eben nicht die ganz offizielle Lovecraft, sondern nur inspiriert bei Lovecraft.
Ja, da ist es aber eben Innsmouth tatsächlich. Ja, also jetzt in The Sinking City. Also die Innsmouther werden, glaube ich, sogar namentlich erwähnt.
Ja.
Also, ja, aber ist ein bisschen schade ist es. Es wurde, glaube ich, einmal verschoben um 3 Monate. Es sollte früher erscheinen. Man merkt, dass dieses kleine Studio, was sonst halt diese Sherlock Holmes Adventures gemacht haben, da vielleicht ein bisschen mit der Aufgabe überfordert war und es vielleicht gut gewesen wäre, dann noch mal ein halbes Jahr oder drei Monate noch mal ins Land gehen zu lassen. Aber ich finde, dieses Studio ist trotzdem interessant und wer weiß, also wenn die ein bisschen mehr Geld, ein paar mehr Leute, ich finde, die haben schon in den Sherlock Holmes Spielen interessante Ansätze gezeigt, jetzt auch wieder hapert noch ein bisschen so an der Umsetzung. Aber
ich finde die Sherlock Holmes Spiele echt spielenswert. Genau. Also ich fand dieses Umgepuzzle manchmal ein bisschen nervig, also dieses Mechanische, das konnte man aber auch skippen.
Ja.
Aber sie haben da konsequent auf Kämpfe verzichtet und hatten halt wirklich dann coole, moderne Adventures gemacht.
Genau, und ich glaube, dass die mehr können. Also ich finde das einen interessanten Schritt zu sagen, wir machen jetzt Open World, wir bauen Action ein und genau da, das wird halt kritisiert, dass das nicht so funktioniert. Aber ich finde, irgendwie scheint was in diesem Studio zu stecken und vielleicht kriegen sie es beim nächsten Mal dann richtig hin.
Gut. Dann als last but not least ist Super Mario Maker 2 erschienen, habe ich aber nicht gespielt. Ich fand den ersten ganz witzig, die Idee finde ich super, aber ich finde User-Generated Content einfach immer furzlangweilig. Also ich kann mit User-Generated Content spielen irgendwie nichts anfangen. Ich kann das total schätzen und wertschätzen, auch wenn Leute sich da stundenlang hinsetzen und coole Level bauen. Und da sind sicherlich auch einige Perlen dabei. Aber um halt diese Perlen zu entdecken, muss man sich da halt durch 100.000 Grütze-Level kämpfen. Und da sehe ich überhaupt gar keinen Spielreiz für mich drin in so einem Spiel wie Super Mario Maker 2. Ich habe weder die Zeit noch die Muse, da selber Level zu bauen, noch habe ich irgendwie den Bock drauf, mich dadurch schlechte Mario
Level ganz genauso
zu kämpfen. Also verstehe ich irgendwie nicht den Reiz.
Ja, ich weiß nicht, also bei Little Big Planet damals, da gab es sehr gute User-Generated Level. Also die wirklich
auch besser waren. Ja, also es gibt ja auch bei Mario Maker 1 total faszinierende, interessante Levels. Es gibt auch coole YouTube-Videos davon. Aber das würde ich mir jetzt auch nicht holen. Das nächste Spiel, auf das ich warte, was irgendwie so das Versprechen birgt, dass man total coole Sachen machen kann, ist Dreams. Oh, ja. Aber ich glaube, das ist halt nochmal so eine ganz andere Nummer. Genau. Und das finde ich ja wirklich spannend. Und ich weiß nicht, ob ich mit den Mario-Toolkit da jetzt operieren wollen würde.
Dreams ist ja eine andere Nummer. Da habe ich auch schon ein paar Level gespielt auf der EGX und Gamescom und so. Und das sind ja wirklich, da kannst du ja eigene Spielideen umsetzen tatsächlich. Ja. Und das ist dann ja wieder deutlich interessanter. Ja. Nun gut. Was meint ihr, Anno? Hält den Titel oder was ist euer Favorit?
Ah, das kann tatsächlich gut sein. Aber ich glaube, Zelda hat tatsächlich gute Chancen und Pedro und Judgment. Ja. Also und natürlich Bloodstained. Das darf man auch nicht unterschätzen. Es ist 20 gute Kritiken bekommen.
Ja, trotzdem. Also Anno ist schon echt ein Dickschiff.
Ja.
Also das ist schon, ich weiß nicht. Also
es ist halt die Frage, wie sich die jetzt letzten Monat Anno gewählt haben, ob die diesen Monat ein neues Spiel gefunden haben oder nicht, oder? Damit steht und fällt es ja so ein bisschen. Aber insgesamt würde ich auch Anno sehr, sehr gute Chancen diesen Monat einrechnen.
Ja, also das ist, keine Ahnung, da ist jetzt halt Hulk Hogan im Ring, ja, und jetzt kommt halt das 1-2-3-Kid mit rein. Und 1-2-3-Kid ist echt ein guter Wrestler gewesen. Oder Razor Ramon oder so.
Aber es ist nicht der British Bulldog ist noch nicht erschienen, genau.
Nee, genau. Genau.
Ich habe keine Ahnung von Wrestling. Aber wenn du mit 90er Wrestlern anfängst, dann kenne ich wenigstens noch Undertaker und British Bulldog. Sehr gut.
Ja.
Sehr, sehr gut. Gut. Ich freue mich jedenfalls auf den nächsten Monat und bin schon sehr, sehr gespannt, wer dieses Duell gewinnt. Wer übrigens jetzt zum ersten Mal dieses Format hört und sich fragt, okay, ihr redet die ganze Zeit von irgendwie Forum und Abstimmen und so. Das Forum ist das Last Game Standing Forum. Das ist forum.lastgamestanding.de. Da sind jetzt, ich habe gerade eben geschaut, 199 Leute da drin und vielleicht sind es noch ein paar mehr. Ich würde mich total freuen. Es macht echt jeden Tag Spaß, da abzuhängen. Und mit Leuten zu diskutieren, Memes auszutauschen und mit blöde GIFs hin und her zu schicken, geht auch, geht alles. Ja, es macht wirklich großen Spaß.
Ja, und wenn ihr Insert9-Hörer seid, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr noch nicht Insert9-Hörer seid, ich poste die Links auch zu den Folgen, die wir jetzt hier besprochen haben. Also Cadence of Hyrule hatten wir, Bloodstained kommt demnächst eine Folge, das spiele ich gerade noch. Pedro lief gestern bei uns bei Insert9.de und Judgment gibt's eine große Folge. Und da gibt's meistens zu den Spielen, die wir hier im Monat besprechen, dann auch die passenden Links dazu, poste ich dann ins Forum in diesen Gürtel-Thread rein. Und Gürtel bleibt natürlich dann weiterhin kostenlos bei uns beiden im Stream, bei beiden Formaten.
Genau, aber ihr solltet euch auch überlegen, den Manu finanziell zu unterstützen. Das ist ein gut angelegtes Geld, da bekommt man sehr, sehr viel Kram, sehr, sehr viel hochqualitativen Content dafür in seinen Podcatcher reingebimst. Kriegt man
gebeamt,
ja.
Gebimst.
Ja. So,
genau. Ich habe noch eine Ankündigung.
Jawohl.
Und zwar, diese Folge erscheint ja am Donnerstag, den 4. Juli, voraussichtlich. Und am 4. Juli, falls ihr Münchner seid, findet auch eine Veranstaltung statt, nämlich das Quartett der Spielekultur. Da reden vier Leute über Computerspiele, das ist irgendwie im Rahmen vom Filmfest München. Und einer von diesen vier Leuten werde ich sein. Also es ist irgendwie von 15.30 Uhr bis 17 Uhr im Gasteig. Also wenn ihr dabei sein wollt, geht dorthin.
Cool, wer ist noch dabei?
17 Uhr ist es vorbei, das ist ja dann auch schon eine Zeit, wo man dann auch Bier trinken darf. Also
wer sind die Mitquartierer?
Ja, das der Markus Richter, also der große alte Mann der deutschen Podcast-Szene, die Petra Schmidt von der GameStar und die Melek Balgün, die diese, ich glaube, Arte-Computerspielsendung moderiert, deren Namen ich leider jetzt gerade vergessen habe. Ja, cool. Wie so viele Namen.
Cool. Ja, nee, Petra und Christian, Quatsch, du ja sowieso, und Markus waren ja hier auch öfter schon zu Gast. Tolle Menschen.
Genau.
Dann sehr viel Spaß dort. Wäre ich in München, würde ich sofort kommen. Gibt es da ein Thema oder wie wird es geregelt da bei
diesem Quartett? Ja, Thema ist Zukunft. Mhm. Irgendwie sowas, Zukunft von Spiele, Spiele in der Zukunft, irgendwie so. Das heißt, es werden 4 Spiele sein mit Science-Fiction- Bezug und ich glaube, das soll so ein bisschen sein, das literarische Quartett, sprich jeder hat bringt was mit und macht vielleicht die anderen so ein bisschen nieder und das werde ich probieren.
Sehr gut.
ich bringe Outer Wilds mit.
Ah, sehr schön.
Ich bringe Outer Wilds mit, ja.
Dann viel Spaß dort, viel Spaß, wenn ihr dorthin geht und dann hören wir uns nächsten Monat wieder und stimmt fleißig ab, es ist eure Entscheidung, welches Spiel den Gürtel gewinnt oder ob Anno den Titel verteidigen kann und dann hören wir uns in rund 3-4 Wochen wieder, hierbei Wer hat den Gürtel bei Insert Moin und bei Last Game Standing.
Bis dann.